Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews zur Jungen- und Männerberatungsstelle Basisprävent. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring gerne nochmal eine Folge zurück. Da sprechen wir ganz detailliert darüber, was diese Beratungsstelle eigentlich genau ist, warum sie gegründet wurde, wer Annika und Clemens sind und über noch sehr, sehr viel mehr. Und ansonsten viel Freude mit dieser Folge. Mag noch mal einen Blick auf eure tägliche Arbeit werfen. Ihr seid ja in Hamburg. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass uns jetzt junge Männer zuhören, die in Hamburg aus der Gegend sind und sich denken, da möchte ich mal hin. Wie sieht das bei euch aus? Wie melde ich mich? Wie sieht so ein Ersttermin aus? Wie viele Termine habe ich eigentlich, dass ihr uns vielleicht einfach mal so durch eine Reise mitnehmt, wenn ich mich bei euch melden möchte als Betroffener?
Also der Kontakt kann über E-Mail erfolgen. Auf der Homepage haben wir so ein Kontaktformular. Es kann angerufen werden und dann vereinbaren wir in der Regel einen Termin für ein erstes Gespräch. Das kann aber auch per Telefon, per Videocall. Also so, da geht es darum, wie fühlt es sich für die Person, die kommen möchte, stimmig an. Auf Wunsch ist eine Beratung auch anonym möglich. Und dann geht es in dem ersten Gespräch eigentlich erstmal um Kennenlernen, auch um ja den Rahmen kennenlernen, dass wir sagen, wir arbeiten auf Freiwilligkeit. Das heißt, die Person, die kommen möchte, genau, die kommt nur, wenn sie kommen möchte. Das ist uns total wichtig. Es geht oft erstmal um so ein gemeinsames Sortieren und dann auch erstmal um eine Anliegenklärung, was liegt gerade oben auf. Wir haben keine feste oder keine maximale Anzahl von Terminen. Das heißt, die Betroffenen oder auch Angehörigen, Bezugspersonen können so häufig kommen, wie der Bedarf da ist. Und die Termine sind kostenlos für die Personen, ja.
Das ist ja mal ein krasses Setting.
Ja.
Und ihr habt doch gerade schon erzählt, dass ihr teilweise auch noch das Umfeld mit einbezieht, wenn notwendig, ne?
Ja, je jünger die Betroffenen sind, die zu uns kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit oder auch die Notwendigkeit, dass wir erstmal mit den Bezugspersonen arbeiten. 4-5-Jähriger findet nicht eigenständig den Weg zu uns. Der kommt über Angehörige oder Fachkräfte und dann würden wir auch mit denen anfangen, also mindestens zum Beginn mit denen arbeiten. Aber ja, wenn im Beratungsprozess auch nochmal das Thema kommt, ne, wir haben vorhin über ein paar Themen geredet, es macht jetzt nochmal Sinn, auch ein moderiertes Gespräch zu einem bestimmten Thema, erzähl meiner Partnerin, meinem Partner, nee, ich erzähle, das ist falsch, aber hilf mir mal, bestimmte Dinge zu erzählen oder sei mal da oder moderier mal zu dem Thema, dann machen wir das selbstverständlich auch. Was wir anbieten, aber gar nicht so häufig abgefragt wird, ist, dass natürlich auch Partnerinnen, Angehörige, auch von Erwachsenen zu uns in die Beratung kommen können. Also, weiß ich nicht, Annika arbeitet mit den Betroffenen und dann kommt raus, aber der Partner, die Partnerin hat eigentlich auch nochmal ein ganz unabhängiges Anliegen. Dann können die auch bei mir anfangen, in den Termin zu kommen oder nur die Partner, Angehörige kommen zu uns. Auch das haben wir. Ja, und wenn wir an die Kinder und Jugendlichen denken, dann haben wir da manchmal ganze Helfersysteme, die irgendwie involviert sind. Das ist dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Und manchmal sehen wir auch nur Angehörige und gar nicht die Betroffenen. Und das ist auch, also das ist genauso sinnvoll oder ist nicht weniger wert oder so, sondern ja, ich finde, man hat ja auch ein Recht, auch als Betroffener zu sagen, so, ich will ja jetzt nicht in diese Beratungsstelle, was soll ich denn da? Ist euer Thema.
Ich hatte auch letztens eine Person, die auch gefragt hatte, ob eigentlich die Partnerin auch mal mitkommen könnte und wir dann auch gemeinsam ein Gespräch rausgefunden haben, okay, vielleicht geht es auch darum, dass auch die Person eine eigene Ansprechperson hat und auch darüber ins Gespräch kommen kann, hey, was bedeutet das eigentlich, Partnerin zu sein oder Partner zu sein? Was geht damit einher? Und auch, da bestand auch ein bisschen der Wunsch, auch verstehen zu können, auch so ein bisschen in Richtung Psychoedukation zu gehen, dass auch das Umfeld versucht zu verstehen, ah, was bedeutet eigentlich Trauma, Traumafolgestörungen, was geht damit einher, wie sind Verhaltensweisen einzuordnen, wie kann auch ich als Umfeld, als nahe Bezugsperson im Umfeld versuchen, besser zu verstehen, damit dann auch in einem gemeinsamen Prozess geschaut werden können, wie können da auch wieder Beziehungen stabilisiert werden, wie kann da ins Gespräch gegangen werden, um da diesen Weg auch ja ein Stück weit gemeinsam gehen zu können.
Voll schön, wie weit ihr das mitdenkt und auch mitdenken könnt, ne, dass das quasi bei euch alles Teil der Finanzierung und Förderung möglich ist, ne? Sonst ist ja oft auch irgendwie begrenzt, dass dann begrenzte Anzahl an Stunden oder nur ein bestimmter Personenkreis und wow, also einfach ganz, ganz großes Wow und unglaublich schön, dass es euch gibt.
Ja, danke.
Ihr habt vorhin auch erzählt, dass ihr nicht nur mit den Betroffenen, also nicht nur die Beratung macht, sondern auch Fortbildungen und so weiter. Mögt ihr da noch ein bisschen was erzählen von euren Angeboten, dass vielleicht, genau, Menschen, die gerade zuhören, gerade aus dem Hamburger Umfeld, sich vielleicht denken, ah, vielleicht buchen wir uns da auch mal was, dass wir mal einen groben Überblick bekommen, was es bei euch alles gibt.
Ja, gerne, wir sind käuflich. Wobei käuflich relativ ist, viel von unserem Angebot ist einfach kostenlos, weil es schon refinanziert ist. Wenn wir so wollen, hat die Beratungsstelle drei große Säulen. Die eine Säule ist die, und es ist die größte und die vielleicht uns auch am wichtigsten, die Säule der Beratung. Das ist das, wo wir gerade viel drüber geredet haben. Und dann haben wir die Säule der Fortbildung und die Säule der Prävention. Und Fortbildung bedeutet, wir arbeiten oder wir bieten Fortbildung an für Menschen in psychosozialen Arbeitsfeldern. Das sind Erzieherinnen in der Kita, Sozialpädagoginnen, die irgendwo sozialpädagogisch tätig sind. Wir sind in der Tagesklinik oder andere Menschen, die im beruflichen oder im Ehrenamt mit Menschen arbeiten. Klammer auf, mit Jungen und Männern oder Männern arbeiten, Klammer zu. Und die T-Fortbildungsangebote kriegen zum Thema sexualisierte Gewalt, Traumatisierung und ich sage immer alles, was sich zu links und rechts davon befindet. Und die dritte Säule, das ist Prävention. Das bedeutet, und das ist die kleinste Säule bei uns. Wir versuchen, die Themen, über die wir hier miteinander in den Austausch gehen, frühzeitig auch in den jungen Gruppen unterzubringen, also in Schulklassen Präventionsangebote zu machen, meistens in Kooperation mit einer Mädchen- und Frauenberatungsstelle. Also in Hamburg wäre das dann vermutlich, ist es in meistens Fällen Allerlei Rau oder Dolle Derns, wo wir so ein paralleles Angebot machen und damit in der Klasse dann auch ein gutes, also alle irgendwie ein Angebot vorfinden. Genau, und Prävention bedeutet für uns auch, mal an der Fachschule für Erzieherinnen zu sein und die Themen zu erzählen, so einen tollen Podcast wie hier zu sitzen und die Themen anzusprechen in der Hoffnung, dass es einige hören oder solche Dinge zu tun.
Riesiges Feld. Und wie viele Menschen seid ihr bei euch?
Drei.
Krass.
Ja, wir hoffen, dass wir bald mehr sind. Gruß geht an die
Respekt.
Sozialbehörden.
Okay, da wuppt ihr ja ganz schön was. Und dann natürlich auch die Frage, wenn ihr so viel macht und das auch nur zu dritt, habt ihr denn Kapas da? Also wenn jetzt jemand sich denkt, ach, ich würde gern Basisprävent einladen, kann man euch einfach anfragen über eure Webseite, E-Mail und dann guckt ihr, wie die Kapas sind.
Genau, dann würden wir irgendwie in den ersten Austausch gehen und mal gucken, was wird gewollt, wo soll es eigentlich hingehen, in was für einem Umfang, welches Thema genau soll es sein. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche so eine kurze Fortbildung zum Thema traumasensible Kommunikation gegeben. Einfach da zu gucken, wo ist da der Bedarf, worum soll es gehen und dann zu schauen, wie kriegen wir es unter. In der Regel können wir das gut möglich machen.
Okay. Und Wenn wir jetzt auch gerade schon ganz viel über Hamburg sprechen, sind denn eure Angebote sowohl Beratung, ne, als Betroffene, als auch wenn ich Fortbildung oder Prävention von euch haben mag, seid ihr auf Hamburg begrenzt, weil aufgrund von Geldern und Dingen oder wie ist das?
Nee, wir sind nicht auf Hamburg begrenzt. Wir haben einen ganz starken Ausrichtung, Orientierung auf Hamburg. Das ist da, wo das Allermeiste stattfindet. Aber es ist auch die Möglichkeit, also wir können kein deutschlandweites Angebot haben. Also ich wollte jetzt das nächste sagen, wir bieten auch Online-Beratung an. Das ist jetzt nicht, also da wäre dann nicht, also für ein deutschlandweites Angebot, dann sind wir dann doch deutlich so mit zu wenig Personal ausgestattet. Das würde nicht funktionieren. Aber ich sag mal, wer den Weg aus den unterschiedlichsten Gründen nicht direkt zu uns in die Beratungsstelle findet, der kann es auch online oder auch am Telefon machen. Das mache ich persönlich immer ein bisschen ungern, weil dann man doch mir relativ wenig mitbekommt. Aber die Möglichkeiten gibt es. Wir reisen auch für Fortbildung mal in eine andere Stadt. Aber das muss dann ja auch sinnvoll sein, weil warum sollen wir nach Berlin fahren, wo es in Berlin Kolleginnen und Kollegen gibt, die das mindestens genauso gut erzählen können wie wir und gleichzeitig auch sich dadurch ja auch vorstellen können. Also das müsste man dann immer gut überprüfen, macht es überhaupt Sinn, dass wir irgendwo hinfahren? Weil Fortbildung sind ja auch sich vorzustellen und also wir wollen jetzt nicht, warum müssen wir uns nicht in München vorstellen? Gibt es eine richtig gute Beratungsstelle für Jungen?
Ja. Okay, ich höre aber raus, also auch wenn du sagst, ja, ihr seid natürlich nicht genug besetzt für eine bundesweite Beratung, wenn aber jetzt uns ein junger Mann zuhört, von wo auch immer in Deutschland, mit dem Gefühl von, boah, bei mir gibt's aber nichts, zumindest mal ein Erstgespräch oder ne, auch über online, dass das okay ist und möglich ist. Und dann guckt ihr weiter, ob ihr vielleicht auch weiter vermitteln könnt, ob ihr andere KollegInnen habt. Ich meine, ihr seid ja auch einfach unglaublich gut vernetzt. Vielleicht gibt es keine Beratungsstelle, aber jemanden, den ihr kennt, der irgendwie Sozialpädagogin, BeraterIn, Coach, Therapeutin, was auch immer ist. Ich glaube, da seid ihr gut vernetzt. Da sehe ich Annika auch nicken.
Ja, das ist auf jeden Fall möglich.
Cool. Ich habe noch eine ganz große Frage. Die ist bestimmt auch schwer zu beantworten und auch ein bisschen philosophischer. Aber was müsste sich eurer Meinung nach gesellschaftlich verändern, damit sich Jungen und Männer eher trauen, sich Hilfe zu holen?
Willst du was antworten, Annika?
Du darfst starten.
Ja.
Ich bin noch im Denken. Das ist eine wirklich sehr große Frage.
Ja, ich glaube, wir haben ganz viel die ganze Zeit schon so ein bisschen drumherum geredet. Ich glaube, das eine, und das ist das ganz große Thema, sind so gesellschaftliche Debatten um das Thema Männlichkeit. Ich glaube, was Betroffenen auch hilft, ist, wenn das Thema sexualisierte Gewalt immer wieder in Öffentlichkeit verhandelt wird. Also wenn ich so an die ersten Jahre bei uns denke, das war jetzt, man kein Tagesschaubericht ohne das Thema, dass wieder in irgendeinem Heim sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Also ständig war das Thema sexualisierte Gewalt medial präsent. Und das war ein Zeitraum, wo wir deutlich, deutlich mehr Anrufe gehabt haben als heute, auch bundesweit, weil es gab kaum Angebote und das Thema war plötzlich überall und dann war auch, dann, das wissen wir aus der Forschung, wie aus der Disclosure-Forschung, also wie funktioniert Aufdeckung, wenn das Thema da ist. Also wir müssen es alle aufrechterhalten, dass über das Thema sexualisierte Gewalt gesprochen wird, weil es das ermöglicht und erleichtert, selber auch die eigene Betroffenheit zu kommunizieren. Und das ist so ein bisschen, das ist dieses Gesellschaft. Und ich glaube, es geht auch darum, Betroffene ernst zu nehmen. Also zu sagen, wenn jemand etwas kommuniziert, wenn etwa jemand etwas sagt, dann nehmen wir das ernst, stellen es nicht in Frage, negieren es nicht, sondern schauen, was ist eigentlich das, was du jetzt brauchst. Also diese gesellschaftliche Verantwortung von uns allen, Schweigen aufzubrechen, Strukturen zu verändern, Strukturen aufrechtzuerhalten. Also wenn du sagst, wenn vor Ort keine Beratungsstelle ist, dann ist es das, es hat ein Hilfsangebot, es zu sein. Ich finde, man hat ein Recht auf Hilfe. Es ist, und ja, und gleichzeitig würde ich sagen, wir alle können auch wieder Teil der Lösung sein. Also durch Zuhören, durch Glauben, durch Unterstützen von Betroffenen. Jetzt ist keine philosophische Antwort, sondern sehr
Finde ich
konkret.
total super.
Ich glaube wirklich auch, diese Strukturen schaffen, Räume zu bieten, dass auch Jungen und Männer, ja, gerade wenn ich jetzt an Kinder denke, wie wachsen Kinder damit aufwachsen, auch Jungen und Männer fühlen und können über Emotionen ins Gespräch kommen und in den Austausch gehen, da mehr Angebote zu schaffen, dass, ja, dass immer mehr gesellschaftlich aufgebrochen wird, dass es dieses Bild gibt von Männer sind stark, Männer haben die Kontrolle, Männer können sich wehren, hinzu, das auch in Kita und Schule überall einfließen zu lassen, mit Menschen einfach ins Gespräch zu gehen, unabhängig des Geschlechts, über Emotionen ins Gespräch zu gehen, Emotionen zum Thema zu machen, über Gefühle zu reden. Hey, wie fühlt sich das an? Wo spüre ich was? Wie fühlt sich eigentlich Wut an? Wie fühlt sich eigentlich Traurigkeit an? Warum bin ich traurig? Dass das auch einfach, ja, normalisierter wird und auch in Institutionen mit eingebunden wird. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Wie wachsen Kinder auch schon damit auf? Wachsen die damit auf, ah, ich spreche nicht darüber, wenn ich traurig bin, weil das machen Männer nicht? Oder, hey, ja klar, auch ich darf sagen, wenn es mir nicht gut geht, was mich bedrückt und darf weinen.
Und wenn ich da also als Mann auch drüber nachdenke, ich glaube, es braucht oder es fehlt an dem Punkt manchmal auch an so Rollenvorbildern. Also sich zu orientieren daran, wie machen das eigentlich andere, wie haben das eigentlich andere in der Vergangenheit getan, wie ist das eigentlich mit diesen all den Themen? Da gibt es nicht so viele, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, die genau diese Themen von sich oder über sich erzählen. Also ein Kollege hat mal gesagt, das bräuchte man, und das ist jetzt wieder sehr klassisch in Männlichkeitsbildern gedacht, es ist mir fast unangenehm, das jetzt auszusprechen, aber der hat gesagt, es braucht einen Profifußballer, der mal von seiner eigenen Betroffenheit berichtet.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist es auch, ne? Also ich meine, durch die MeToo-Bewegung haben ja auch wirklich viele auch, ne, bekannte Promis, Stars und so weiter, ne, den Hashtag MeToo gepostet. Und dann war so, huch, okay, die Person. Na, und das macht natürlich was, wenn ich da Rollenvorbilder habe, mit denen ich relaten kann, ne? Wenn das alles nur irgendwelche Frauen sind. Und ich denke, naja gut, dann ist ja mit mir was falsch. Ja, es macht
Ich
schon
hatte
was.
zeitgleich zur MeToo-Bewegung hatte ich einen jungen Mann bei mir in der Beratung, und der hatte damals, das fand ich sehr eindrucksvoll, dem war das ganz unangenehm. Er hat gesagt, jetzt ist gerade hier MeToo und jetzt komme ich als Mann und berichte dir, also mir, von der eigenen Betroffenheit. Und das war ihm, also der hat ganz doll damit gestruggelt, wo er dachte, jetzt stehen die da und jetzt kämpfen die für sich, und aber ich will es auch für mich reklamieren. Und das hat mir damals so leid getan, weil der war reflektiert und der hat das schon verstanden, er hat viele Dinge gut, also sehr, sehr gut verstanden, und gleichzeitig, genau, das hat gefehlt. Es hat so auf der anderen Seite wie ein MeToo-Tun, ich bin das Englische nicht so mächtig, ich weiß nicht, was da gebraucht hätte. Aber ja, so Personen, die, oder so was Ähnliches.
Ja, danke euch. Wir haben ja auch schon über Angehörige, FreundInnen gesprochen. Was würdet ihr denen mitgeben, die gerade zuhören? Wir haben ja auch immer einen Anteil an Menschen, die quasi mithören für andere, wenn die merken, hey, da stimmt was nicht bei meinem Liebsten oder vielleicht sogar bei meinem Kind. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich da irgendwie Gedanken, Verdacht habe?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ins Gespräch gehen und zeigen, ich bin da, Interesse zeigen und nicht denken, ah, ich gehe lieber nicht so rein, hinterher wühle ich da noch was auf, sondern, also wir sagen immer, die Tür aufzumachen. Die betroffene Person entscheidet natürlich immer selbst, wie weit will sie durch die Tür durchgehen, möchte sie durch die Tür durchgehen, aber da immer wieder auch zu platzieren, ich bin da, wenn du was erzählen möchtest, unterstützen vielleicht auch TherapeutInnen suche oder erste Kontaktaufnahmen zu Beratungsstellen oder anderen Unterstützungsangeboten können super anstrengend sein und eine große Hürde sein, einfach auch vielleicht zu sagen, hey, sollen wir zusammen eine E-Mail formulieren? Wollen wir zusammen raussuchen, wann da Sprechzeiten sind? Und auch, ja, da zu sein und einfach zuzuhören, ohne auch, glaube ich, dass ich kann mir vorstellen, da zählt was Ähnliches als hier in der Beratungsstelle. Nicht direkt, da muss nicht direkt die Lösung da sein. Und das ist auch ja für Angehörige oder für Bezugspersonen oft sehr schwer auszuhalten, dass da ja auch eine Hilflosigkeit entsteht. Und ich würde es so gerne ändern, aber ich kann hier ja gerade erstmal nichts verändern. Und aber ganz viel wert ist eben schon, wenn eine Person ist, die da ist, auch da auszuhalten. Wir können jetzt hier nicht gleich in eine Veränderung gehen. Ich habe auch erstmal nicht die Lösung parat und ich kann auch nicht wegzaubern, dass es der Person vielleicht gerade so geht, wie es ihr geht. Und das ist aber schon oft ganz, ganz viel wert, dass da Personen sind, die da trotzdem da bleiben, die sich anhören oder auch mal nachfragen, hey, welche Gefühle sind da eigentlich gerade, auch wenn du gar nicht erzählen möchtest, was passiert ist, wie geht es dir gerade, wobei kann ich dich unterstützen, was brauchst du gerade, was würde dir gerade helfen, was würde dich entlasten, welche Schritte können wir vielleicht auch zusammen gehen. Und natürlich auch immer auf sich selbst zu achten, auch die eigene Selbstfürsorge von, auch ganz gut selbst zu gucken, auch für Bezugspersonen, wenn ich jetzt gerade an Eltern denke, wo vielleicht das Kind sexualisierte Gewalt erfahren hat, oder das rauskommt. Auch für Bezugspersonen kann das eine extrem herausfordernde Zeit sein oder ist es in der Regel eine extrem herausfordernde Zeit, auch da zu gucken, wie können die sich was Gutes tun, wie können die sich stärken, wie können die sich einen Ausgleich schaffen, um eben auch die Kraft zu behalten.
Danke. Ich bin schon bei meiner letzten Frage an euch. Was möchtet ihr als Botschaft noch mitgeben an die zuhörenden Jungen und Männer, die vielleicht gerade überlegen, die vielleicht jetzt gerade mit euch, mit dem, was ihr so erzählt habt, denken, vielleicht hole ich mir doch mal Hilfe. Was ist so eure Message, die ihr denen noch mitgeben mögt?
Ich wollte jetzt gerade sagen, tu es. Und dann habe ich vorhin gesagt, man muss nicht immer über alles sprechen. Aber ich identifiziert mit den Betroffenen würde ich sagen, es könnte hilfreich sein, darüber nachzudenken, wer ist eigentlich eine Person bei mir im Umfeld, wo ich die Themen vielleicht platzieren kann. Und dann gemeinsam darüber nachzudenken, was könnte oder wie könnte ein nächster Schritt sein. Und dieses Bild aufmachen, was Annika auch gerade gesagt hat, von da ist eine Tür und man kann durchgehen und man kann in Veränderungen gehen. Und dann, und ich finde, das, wir müssen es trotzdem auch einmal sagen, weil mir ist, du hast nach Betroffenen gefragt, aber über die eigene Gewalt, sie zu veröffentlichen, ist auch ein Schritt, der einem auf eine gewisse Art und Weise nochmal neu in so eine Passivität, auf der einen Seite ist es aktiv, und auf der anderen Seite komme ich in so eine Passivität, weil es sehr darauf ankommt, wie geht mein Umfeld dann damit mit, weil das kann ja sehr unterschiedlich sein, wie das aufgenommen wird oder auch nicht aufgenommen wird. Und ich glaube, das ist sozusagen, das wo, ja, den Appell Richtung Betroffenen und das Mut machen Richtung Betroffenen, der ist richtig und der ist gut und den würden wir doppelt und dreifach unterschreiben. Und gleichzeitig würde ich, es ist nicht die Verantwortung der Betroffenen, dass alles irgendwie besser wird, sondern es ist die Verantwortung von allen Hilfsangebote zu haben, in Unterstützung zu gehen, empathisch auf Dinge zu reagieren. Weil es waren auch damals ja auch, es wäre auch die Verantwortung von Erwachsenen gewesen, ein Kind vor der sexualisierten Gewalt zu schützen. War auch damals ja nicht die Schuld des Kindes, sondern es war die Schuld des Täters, der Täterin, meistens des Täters und ein Umfeld, was in dem Moment vielleicht nicht hingeguckt hat oder vielleicht nicht da gewesen ist. Ist ja, und jetzt gucke ich uns allen einmal in den Raum, weil ich denke, wir sind alle Erwachsene. Es ist ja unsere Aufgabe als Erwachsene, Kinder vor Gewalt zu schützen, gleich jeglicher Art. Also da auch nochmal so ein bisschen den Appell drumherum auch nochmal einmal aufgenommen, weil ich man nicht immer nur möchte, dass Betroffene in so eine Verantwortung reinkommen. Ja, und so eine gleichzeitige Antwort, die hoffentlich trotzdem dadurch eine Antwort ist.
Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht und bin irgendwie so bei einem Satz hängen geblieben, den ich schon öfter gehört habe in Gesprächen, in Beratungsgesprächen, wenn auch die ersten Gespräche stattgefunden haben. Boah, es war so eine Hürde, diesen Kontakt aufzunehmen und hier das erste Mal hinzukommen, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ja.
Schöner, mutmachender Satz, ja. Und auch schön von dir, Clemens, nochmal, ne, so die ganz klare Ansage, so ja, aber man muss ja auch nichts, ne? Also erstmal sind wir alle verantwortlich und da auch wenn, und ich glaube, da sind wir uns als Fachperson einig, in der Regel wird es irgendwann besser, wenn man angefangen hat, drüber zu sprechen, weil Wegschieben erzeugt eben auch viel Schmerz, viel Krankheiten, viel anderes und gleichzeitig bin ich bereit dafür? Ist mein Umfeld bereit dafür? Habe ich gerade überhaupt die Kapazitäten, ne, dass es eben nicht immer sein muss? Ne? Also ich kriege ganz oft die Frage gestellt, boah, soll ich anzeigen? Wo ich sage, kann ich dir nicht sagen. Das ist eine Entscheidung, die mit sehr, sehr vielen Dingen zusammenhängt. Ne? Welche Kapazitäten habe ich? Welche Ressourcen habe ich? Was erhoffe ich mir und wünsche ich mir davon? Ne? Und das einfach. Ja, gut, dass das auch noch mal am Ende kommt, dass da vielleicht auch ein bisschen Druck rausgeht bei unseren Hörenden. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt und dürft, wenn ihr wollt.
Ja.
Genau.
Und gleichzeitig, ich sage immer, die Verantwortung für die Tat, die damals stattgefunden hat, liegt zu 100% beim Täter, bei der Täterin. Die Verantwortung, dass es wieder besser wird, und das ist eine Frechheit, liegt leider bei den Betroffenen. Und es sind auch die einzigen, die das tun können, dass es ihnen auch ein Stück weit wieder besser geht, weil das kann erstmal niemand anderes tun. Da ist auch die andere Botschaft drin. Es sind auch genau diejenigen, die es auch wieder tun können. Da ist auch wieder was Empowerndes drin. Aber es ist die Verantwortung von Betroffenen. Das ist gemein, das ist frech, das ist ungerecht. Aber es ist leider so. Und dafür braucht es eben Menschen, oder dafür kann es Hilfe angeben. Man kann sich Menschen dazu holen, die einem dabei helfen. Uns ganz viele andere, die dann solidarisch oder, wie würden sagen, parteilich an der Seite von Betroffenen stehen. Also man muss dann da nicht alleine diese Verantwortung ausfüllen.
Ja. Ah, ihr Lieben, ganz, ganz großen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch gemeldet habt, dass wir dem Thema sexualisierte Gewalt an Jungen und Männern hier Platz gegeben haben. Gibt es noch was, wo ihr sagt, ah, das muss jetzt noch hier in die Folge rein, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das fehlt.
Jetzt gibt es was in die Folge rein muss und was uns immer total unangenehm ist, das zu erzählen. Aber wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wie groß unser Angebot ist und was wir alles haben. Und Angebote funktionieren ja auch nur, wenn am Ende des Tages auch die Brötchen derjenigen bezahlt sind, die da arbeiten. Und der allergrößte Teil dessen, was bei uns in Arbeit stattfindet, wird über Zuwendung durch die Stadt Hamburg finanziert. Also wir sind da sehr privilegiert und gleichwohl ist das nicht auskömmlich in dem Sinne, wie wir es eigentlich bräuchten. Das heißt, es ist da auch immer ein Teil von unserer Arbeit, Spendengelder einzuwerben. Und vielleicht, ich will es ungern, dass das das Ende ist. Du musst noch irgendeine andere Frage stellen, damit wir nicht mit diesem Appell enden, weil mir das unangenehm ist. Aber trotzdem, natürlich, wir sind auf Spenden angewiesen.
Ich ergänze den Appell einfach mal, dann ist es nicht dein Appell, der zuletzt ist. Ihr habt gehört, was für eine großartige und grandiose Arbeit Annika, Clemens und ihr Kollege zu dritt in dieser Beratungsstelle mal eben wuppen in Hamburg. Ja, und ich glaube, wir haben heute nur die Spitze des Eisberges gehört. Ich erinnere mich noch, Annika, wir hatten im Vorgespräch auch über Körpersachen gesprochen, dass ihr jetzt auch vor Ort irgendwie noch Boxen und Dinge anbietet. Na, also so unglaublich krasse und wichtige Arbeit, die ihr da macht. Einfach, dass ihr da seid, dass es euch gibt, die Beratungen, das unglaublich große Feld an Menschen, die ihr da mitberatet, rund um die Betroffenen. Also ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört, der Link zur Webseite und auch das Spendenkonto ist in den Shownotes. Da einmal reinklicken, einmal was rüberspenden, einmal groß Danke sagen, ganz egal, ob ihr in der Nähe seid, ob ihr das Angebot selber annehmen könnt oder nicht. Damit sind wir auch solidarisch und ermöglichen es auch anderen, die Angebote weiterhin in Anspruch nehmen zu können. So, und dann hast du dir noch eine andere Frage zum Abschluss gewünscht, Clemens. Dann frage ich euch ganz frech nach eurem Warum. Warum tut ihr all das? Das ist ja keine Arbeit, die man macht, weil sie einem so viel Geld einbringt und so viel Prestige. Und was ist euer Warum? Vielleicht, genau, gucken wir zu Annika. Du hast ja ganz frisch an der Beratungsstelle angefangen. Vielleicht ist dein Warum noch ein bisschen frischer. Man bereitet sich ja auch so Beratungs- Bewerbungsgespräche vor.
Ja, mein Warum. Ich bin ursprünglich Sonderpädagogin und habe in der Schule gearbeitet vorher und hatte da tatsächlich auch zwei Schüler, die betroffen von sexualisierter Gewalt waren, wo wir gemeinsam auch geguckt haben, welche Unterstützungsangebote gibt es. Ich mit meiner Kollegin damals geschaut habe, in welche Richtung können wir uns belesen. Wir angefangen haben, uns ja auch mit Trauma auseinanderzusetzen und einen bestmöglichen Zugang zu diesen Schülern zu bekommen und auch ein Verständnis für die zu bekommen und da einfach auch sehr schnell gemerkt haben, boah, da fehlt was. Das ist oft in den Systemen nicht ganz klar, es wird in den Institutionen nicht mitgedacht. Und diese Kinder haben es so schwer zum Teil, weil sie auch einfach nicht verstanden werden. Und ja, ich würde sagen, da kommt, glaube ich, ein bisschen mein Warum her, weil ich so mitbekommen habe, womit kämpfen die jeden Tag und wie hilfreich es dann sein kann, wenn da Personen sind, die hingucken und von denen sie gesehen werden und dann ein Umfeld schaffen können und Unterstützungsangebote ja erstmal raussuchen können, vielleicht begleiten können, um ja so Wege zu schaffen und Möglichkeiten zu bieten, dass die Kinder oder auch alle Personen dann in irgendwie einen Unterstützungsprozess kommen können. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, da auch zu sehen, wie alleine die Personen oft damit sind und wie wichtig es ist, dass es solche Angebote gibt.
Danke dir.
Ja, ich kann das gar nicht so beantworten. Ich glaube, so eine Motivation in der Arbeit ist, und das sage ich vielleicht auch als Mann, ist, ich würde gerne eine Beratungsstelle schaffen, arbeiten, in einer Beratungsstelle sein, die ich selber gerne vorfinden würde und die Themen kommunizieren, die ich vielleicht auch selber hätte gerne vorgefunden in meiner Vergangenheit und so ein reflektiertes, kritisches Bewusstsein über Männlichkeit in der Arbeit umsetzen zu können. Ich glaube, das ist das. Und ein anderer Punkt, und das ist jetzt mein eigener Narzissmus, ist einfach auch eine Arbeit, die sehr, also die einem, darf man das sagen, Freude macht oder die auch sehr ganz groß viele positive Aspekte hat, weil wir arbeiten zu, weiß ich nicht, 90%, in Beratung zu 100% mit Menschen, die in Veränderung gehen und in Veränderung gehen wollen und eine hohe intrinsische Motivation hat. Und Veränderungsprozesse bei Menschen zu begleiten, ist eine Arbeit, die schön ist. Also die Freude macht. Das klingt so falsch. Und gleichzeitig so richtig.
Es gibt einem ganz viel.
Ja. Ja.
Schöne Warums. Danke euch.
Gerne.
Und damit würde ich sagen, danke euch fürs Hiersein, dass ihr hier Basisprävent präsentiert habt, eure Arbeit präsentiert habt, dass wir auch die Männer nochmal mehr in Fokus geholt haben und einfach weiterhin. Danke, dass ihr diese Arbeit macht, ihr beiden. Und lieben Gruß auch an euren Kollegen.
Richten wir auf.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und damit sind wir am Ende der Doppelfolge zur Jungen- und Männerberatungsstelle Basisprävent aus Hamburg mit Annika und Clemens. Ich freue mich riesig, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können, den einen oder anderen Aha-Moment, vielleicht auch Gefühle von, hey, ich bin nicht alleine oder auch einfach ein Dankbarkeitsgefühl für, oh, schön, dass es auch Angebote für Männer gibt. Oder schön, dass es auch Angebote für mich gibt. Ihr Lieben, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen was mitgeben können mit dieser Folge. Wenn ihr Basisprävent unterstützen mögt, schaut total gerne mal auf ihrer Webseite vorbei. Die ist in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da findet ihr auch ihr Spendenkonto. Und wenn ihr ein bisschen was überhabt, wenn ihr ihre gute und wichtige Arbeit unterstützen mögt, dann lasst ihnen doch total gerne eine Spende als Dankeschön und als Unterstützung für ihre Arbeit da. Wenn du selber als Survivor King vielleicht dich auch mit anderen Betroffenen austauschen magst, könnte auch die Survivor King Community was für dich sein. Es ist ein kleiner, ja, neuer Safe Space, den wir gerade gemeinsam aufbauen als Parallele zur Survivor Queen Community, wo einfach Männer unter sich sein können, Survivor Kings unter sich sein können und sich miteinander austauschen und merken können, hey, wir sind weniger allein, als es sich manchmal anfühlen mag. Und damit wünsche ich dir eine schöne Jahresendzeit, wenn du die Folge hier am Jahresende gerade hörst. Vielleicht sehen wir uns ja auch beim Survivor Queen Kongress oder noch im traumasensiblen Adventskalender. Und wenn du das später hören solltest, dann gute Nacht, schönen Tag noch, bis ganz bald.
Wir sind hier, auch wenn wir zweifeln, ganz egal wie schwer.